Ihr Lieben, schön bei euch zu sein. Wie habt ihr diese vergangene Woche erlebt? Habt ihr viel gebetet? Habt ihr Zeit gefunden, euch zu treffen in kleinen Gruppen oder mit dem Partner, der Partnerin euch mal hinzusetzen oder für euch selbst im stillen Kämmerlein die Hände zu falten oder in die Luft zu erheben, wie auch immer ihr das macht? Ich hoffe, dass ihr gute Erfahrungen gemacht habt. Und falls ihr es nicht geschafft habt oder versäumt habt oder einfach es nicht geklappt hat, weil es zu viel war, keine Angst. Es gibt die Gebetswoche nicht, weil man nur in einer Woche im Jahr beten darf, sondern um uns zu erinnern, dass das was Gutes ist. Und ihr könnt jederzeit überall beten, miteinander, für euch alleine. Ich ermutige euch dazu. Ich möchte mit euch gerne einen Bibeltext lesen. Und der ist ein bisschen länger, wir brauchen ein bisschen Energie und Geduld dafür, aber ihr schafft es. Wenn ihr wollt, schlagt das Buch Jesaja auf. Jesaja. Jesaja Kapitel 6 und dort ab dem ersten Vers. Jesaja Kapitel 6, ab Vers 1. Jesaja, ein großer Prophet, und er beschreibt hier etwas, was er sieht. In Jesaja Kapitel 6. Dort heißt es: Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich, also Jesaja, den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron, und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckte er sein Gesicht. Mit 2 seine Füße und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden, und das Haus wurde erfüllt mit Rauch. Da sprach ich: Wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich, und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen, gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir, und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn, die sprach: Wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich. Und er sprach: Geh hin und sprich zu diesem Volk: Hören, ja hören sollt ihr und nicht verstehen. Sehen, ja sehen sollt ihr und nicht erkennen. Mache das Herz dieses Volkes fett. Mache seine Ohren schwerhörig und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und sein Herz nicht einsichtig wird und es nicht umkehrt und Heilung für sich findet. Da sagte ich: Wie lange, Herr? Und er sprach: Bis die Städte verwüstet sind ohne Bewohner und die Häuser ohne Menschen und das Land zur Öde verwüstet ist. Der Herr wird die Menschen weit fortschicken. Und die Verlassenheit mitten im Land wird groß sein. Und ist noch ein Zehntel darin, so wird es wieder dem Niederbrennen verfallen, wie die Terebinte und wie die Eiche, an denen beim Fällen ein Stumpf bleibt. Ein heiliger Same ist sein Stumpf. Uff. Harter Tobak. Was ist das für ein Text? Wer, wie, was, wo? Hallo, was ist hier los? Okay, nochmal zum Mitschreiben. Da ist dieser Mann, dieser Jesaja, dieser Prophet, und der hat Visionen von Gott. Gott zeigt ihm Dinge, manchmal irgendwie metaphorische Zukunftsvisionen, manchmal so eine Vergangenheitsschau und manchmal eben auch, wie das bei Propheten immer wieder vorkommt, sieht er was, was in der Gegenwart passiert. Er sieht hier die Herrlichkeit Gottes. Wow. Und das scheint so überwältigend und unfassbar zu sein für ihn, dass er es kaum beschreiben kann. Ihm fehlen die Worte dafür. Und er sagt nur: dass da Gott auf einem riesigen Thron sitzt. Mehr erfahren wir da gar nicht. Und allein der Saum, so dieser Rand, so diese vielleicht Zierborte von seinem Gewand, die füllt den ganzen Tempel aus. Das muss ein riesiges Kleid sein, was er anhat. Und allein dieser Zierschmuck, dieses kleine bisschen, füllt den ganzen Tempel. Und dann beschreibt Jesaja, was um Gott herum ist. Da sind Engel, sogenannte Seraphim, die umherfliegen und sich schon mit den Flügeln die Augen zuhalten müssen, weil sie es nicht ertragen können, Gott direkt anzusehen. Weil Gottes Herrlichkeit so heftig, so krass ist, so wunderbar. Und die rufen sich gegenseitig zu. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Und sie rufen so laut, dass die Türpfosten oder die Türangeln in der Tür scheppern, dass es nur so rüttelt und brrr, wie so ein Erdbeben. Das ist doch verrückt. Und plötzlich ist alles mit Rauch voll, wie bei einer Explosion. Ich weiß nicht, wie ihr euch diese Szene so vorstellt. Aber wenn ich das lese und mir so ausmale, meine Fantasie, die ja so beschränkt ist, dann denke ich, boah, wie überwältigend muss das gewesen sein. Fast schon chaotisch, was da abgeht in diesem himmlischen Heiligtum. Gewand, alles voll mit Stoff und Zierzeugs und so, dann Rauch überall, dann Engel, die wie panisch durch die Gegend fliegen, flattern mit verschiedenen Flügeln und schreien sich an, heilig ist der Herr. Wow, ziemlich wilde Szene, wenn ich mir das mal wirklich vor Augen führe. Und diese Engel, die brüllen ja nicht dem Jesaja das zu. Die sagen nicht, Mensch, du hast ja keine Ahnung, das ist Gott, der ist heilig, falls du nicht wusstest, ja? Nee, die rufen sich das gegenseitig zu. Die sind die ganze Zeit dort. Aber die können nicht anders, als das zu sagen, ey, Gott ist heilig, krass, wie heilig Gott ist. Die können nicht anders. Die sind wie bescheuert, also sind sie natürlich nicht. Entschuldigung, Seraphim, ja? Aber das ist doch verrückt, die Szene. Die sind so überwältigt. Selbst die Engel, die bei Gott sind, die müssen es aussprechen. Heilig ist er, die können nicht anders, als es sich zuzuschreien. Heilig ist er, heilig. Das erinnert mich daran, wenn so Leute völlig überwältigt sind. Oder wenn Leute so sehen, dass es schlimm brennt und dann rufen, Feuer, Feuer, Feuer. Alle sehen das, aber man muss es trotzdem irgendwie sagen. Mein kleiner Bruder, da war er vielleicht so 5, 6 Jahre alt. Wir waren auf einem Gelände von Verwandten und haben so abends ein riesiges Feuer gemacht. Also wirklich ein großes Feuer. Wirklich, ich weiß nicht, vielleicht so 5 Meter Durchmesser. Und wir haben da alles raufgehauen. Wir größeren Jungs, ne, alles an Nadelgehölz, was wir hatten. Und das war eine riesige Stichflamme in den Himmel hoch ins Schwarze. Und mein Bruder stand da mit glasigen Augen. Mehr, mehr, mehr. Er war so überwältigt von diesem Feuer, von diesem Licht, dass er gar nicht anders konnte, als sinnloses Zeug zu erzählen, ja. Und so stelle ich mir diese Engel vor, die so überwältigt sind. Das ist Gott. Wow. Merkt man nicht sofort, wenn man den Text liest. Ne? Kann man auch sehr entspannt lesen. Aber das kommt bei mir auch, so ein Gefühl von so einer Herrlichkeit, die mich beeindruckt. Wow. Das ist was mein Verstand übersteigt. Das muss überwältigend gewesen sein für Jesaja. Das muss ein Erlebnis gewesen sein, was ihn wirklich aus den Latschen gehauen hat. Und diese Engel, die das ja eigentlich kennen, deren täglich Brot das ist, auch die sind immer noch überwältigt, wie ist ekstatisch und schreien sich zu, heilig ist der Herr. Und dann alles voller Rauch. Diese ganze Szene, die wirkt für mich nicht so wie so ein König, der so in seinen Thronsaal tippelt bei uns auf der Erde, so hallo und alle so, der König kommt. Das ist für mich eher wie so eine Naturgewalt, wie so ein Tsunami, der die Küste wegfegt oder so. Oder so ein Meteorit, der auf die Erde kracht und alles voll Rauch. So ist Gott, so eine Übernaturgewalt, so mächtig, so überwältigend. Machen wir uns das manchmal bewusst, was für einen Gott wir haben und wie herrlich seine Gegenwart ist und wie unerträglich für uns kleine Würmchen auf dieser Erde? Wow. Und dann kommt Jesajas Reaktion, die ich jetzt sehr gut verstehen kann. Ach du meine Güte, jetzt ist vorbei mit mir. Jetzt bin ich gleich tot. Das geht nicht ohne Spuren an mir vorbei, was ich hier gerade erlebe. Und man kann das so beiläufig lesen, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Aber ich glaube, so ging es Jesaja nicht in dem Moment. Stell dir mal diese überwältigende Szene vor, von dieser Naturgewalt, von diesen Engeln, die da voller Ekstase sind, die da rumschreien, sich dass die Türen wackeln von dem ganzen Rauch und dem Gewand Gottes, was schon den Tempel erfüllt. Das ist eher so eine Situation, in der Jesaja sich befindet, wenn du aus dem Rausche fällst und merkst, du fällst in die Sonne rein und denkst so, oh oh, das wird nicht gut gehen. Das kann nicht funktionieren. Oder du wurdest zum Test von einer Atombombe eingeladen und stehst mit deiner Sonnenbrille da oder du bist so ein paar Kilometer zu nah dran. Und du merkst so, jetzt gleich kommt's, dann bin ich weg. So eine Erfahrung muss das gewesen sein. Jesaja merkt, das kann ich nicht aushalten. Das beendet mein Leben jetzt. Jesaja hat da so eine intensive Erfahrung, dass er davon ausgeht, dass er das nicht überleben wird. Dass er ausgelöscht wird von der Herrlichkeit Gottes. Nicht mal, weil Gott das vielleicht möchte oder weil er böse wäre. Nein, einfach weil er Gott ist. Und dass unser Erfahren, unser Ertragen übersteigt. Er merkt, wie weit seine menschliche Realität und Gottes Realität auseinanderklaffen. Wie ein Riesenunterschied da ist. Ja, wie wir mit unserer Kerze hier stehen und Gott die Sonne ist. Steh mal mit der Sonne in der Hand da, das wird schwierig. Ja. Ihm wird schlagartig klar, dass ein Schatten im Licht nicht existieren kann, weil er sich nicht hinter irgendwas verstecken kann. Und er bemerkt, dass er mit seinem unperfekten Wesen, mit seiner Schuld und Sünde, mit seinem Menschsein nicht vor diesem perfekten Gott bestehen kann. Das ist ungefähr so, wie wenn du morgen zur Hochzeit kommst, aber statt im Brautkleid hast du eine Jogginghose an mit so Ketchupflecken drauf. Nur 1000-mal schlimmer. Ja? Das ist so, als wenn du im Freundeskreis in der Gemeinde so einen richtig schlechten, dreckigen, bösen Witz erzählst und keiner lacht und du merkst so, ja, war echt doof. Nur 100.000-mal schlimmer. So geht es Jesaja. Aber, und das begeistert mich, Jesaja fällt jetzt nicht tot um. Er wird nicht zu Asche und ist weg. Nein. Stattdessen kommt so ein Seraphim zu ihm und reinigt ihn mit dieser Kohle an den Lippen. Aua, aber egal, besser das als anders. Und er sagt, okay, du bist rein. Du kannst bestehen. Gott will Jesaja diesen, man könnte sagen, diesen kleinen dreckigen Fremdkörper in seiner Gegenwart, das ist böse ausgedrückt, nicht vernichten. Er sieht ihn nicht so als Fremdkörper, als Fleck da irgendwo, nein. Er sieht ihn als Menschen, als sein Kind. Und er will ihn nicht vernichten. Stattdessen fragt der Jesaja, wen soll ich senden? Und Jesaja so, hier bin ich, sende mich. Ich weiß nicht, was in Jesaja reingefahren ist, aber also, das wäre nicht meine Reaktion in dem Moment. Ich würde sagen, Gott, bitte, Gnade. Und Jesaja kann nicht anders. Hier, wenn du jemanden brauchst, Gott, wenn ich hier sein darf und du mich nicht vernichtest, was kann ich anderes tun, als zu sagen, ja, sende mich. Hier, ich will, egal was du willst, Gott. Ja, natürlich, natürlich. Irgendwas ist mit Jesaja passiert. Er hat keine Angst, er hat keine Panik, er hat totale Hingabe an diesen Gott und sagt, Gott, egal was, ich bin hier. Wenn du mich gebrauchen kannst, dann schick mich, auf jeden Fall. Das ist das, was diese Herrlichkeit Gottes und seine Gnade in Jesaja bewirkt. Uneingeschränktes, ja, ich bin dabei, Gott, was immer du willst, ich bin dein Mann. Ich bin dabei. Hingabe. Hingabe an diesen Gott, der ihn trotz seiner Herrlichkeit und Heiligkeit nicht verbrennt, sondern der ihn reinigt und der fragt, wer will mit mir gemeinsame Sache machen? Wer von euch kleinen Leuten möchte mit mir, diesem allmächtigen Gott, mit so einem Gewand, was den ganzen Tempel füllt, mit dem Saum nur, wer möchte mit mir gemeinsame Sache machen? Wer will mir helfen? Helfen? Wie soll mir Gott helfen? Aber er fragt es. Und Jesaja sagt, wenn du mich irgendwie gebrauchen kannst, Gott, ich will auf jeden Fall. Und dann gibt Gott ihm diesen nicht so ganz dankbaren Auftrag, würde ich sagen. Sag dem Volk, dass sie nicht verstehen, was ich ihnen sagen will. Doof. Also wenn ich jetzt euch predigen würde, den Leuten heute erzähle ich was ihr eh nicht verstehen werdet. Und das soll auch so sein, weil ihr seid halt verstockt. Ja? Da habt ihr wahrscheinlich nicht so Lust drauf. Ja? Und ich auch nicht so richtig. Aber Gott gibt ihm diesen Auftrag. Aber Gott sagt zu Jesaja auch etwas, das Hoffnung birgt. Er soll diesem Volk all das sagen, aber das birgt die Hoffnung, dass am Ende doch jemand hört, was er sagt. Warum soll ich euch sagen, ihr versteht doch eh nicht, ihr hört doch eh nicht zu, wenn ich nicht eigentlich möchte, dass ihr doch zuhört. dass ihr doch euer Herz öffnet. Und das ist auch Gottes Ziel natürlich, dass das Volk doch sich bekehrt. Wenigstens ein kleiner Rest. Und wir haben dieses Wort von diesem heiligen Samen im abgebrannten Baumstumpf, wo wieder neues Leben wachsen kann, was diese Hoffnung darstellt. Auch wenn alles den Bach runtergeht, selbst dann will Gott wieder neues Leben schenken, will mit denen neu anfangen, die bereit sind. Okay. Ich hoffe, ich habe euch nicht abgehängt mit meinen Fantasien über Feuer und Atombomben und keine Ahnung was. Ich hoffe, ihr konntet so ein Stück weit vielleicht auch was von dieser Herrlichkeit, die Jesaja da gesehen hat, nachempfinden und euch so ein bisschen drauf einlassen. Aber was soll ich jetzt mit der Geschichte anfangen? Ich bin ja nicht Jesaja. Ich bin ja nicht mal ein Prophet. Also ich wäre gerne einer, aber ich glaube, also vielleicht wird es ja noch. Mal gucken. Ja. Was soll mir das sagen? Vielleicht folgende Dinge. Als erstes will ich mich fragen, bin ich mir eigentlich bewusst, was für einem herrlichen Gott ich diene? Gönne ich mir ab und zu mal so diesen Blick in die Herrlichkeit Gottes durch sein Wort, durch die Natur, durch mein Nachdenken? Ich habe letzte Woche ganz viel so irgendwie Videos geschaut über den Weltraum. Wie unfassbar groß das alles ist, was es da für abgefahrene Sterne gibt und Nebel und sowas, wo ich denke, warum? Aber Gott kann das. Ja? Und Gott macht sowas und spricht sowas aus und poff, da ist es. Ja? Gönnen wir uns das ab und zu mal, uns zu besinnen, was für ein herrlicher, unendlich großer, mächtiger, unbegreifbarer Gott da ist, der uns liebt. Ich glaube, das ist wichtig, uns daran immer wieder zu erinnern, uns das bewusst zu machen. Mache ich mir bewusst, was für Ideal und Werte Gott verkörpert, wie klar und deutlich er auch ist und was das für mich bedeutet? Macht es mir eher Angst? Fürchte ich, dass er mich vernichten wird, weil ich nicht heilig bin wie er? Oder hilft es mir zu erkennen, dass ich manchmal auf dem Holzweg bin und mich zurückzubesinnen, warte mal, Gott, ja, da will ich eigentlich hin. Oder kann ich einfach auch mal dastehen und staunen und sagen, wow, Gott, mein Kinnladen klappt runter und ich gucke einmal ein bisschen in die Gegend und denke so, boah, ja, was bist du für ein herrlicher Gott. Das Zweite, was ich mitnehmen möchte, ist die ganz klare Erkenntnis, Gott will mich nicht vernichten. Auch wenn ich so winzig bin und so unrein oft und so verdreht manchmal mein Kopf und meinem Herzen, Gott will mich nicht vernichten und auslöschen, sondern er will mich reinigen und sagen, komm, komm zu mir. Du darfst hier sein in meiner Gegenwart. Ich reinige dich. Ich bereite dich vor, dass du es ertragen kannst, diese Herrlichkeit. Und ich will dich bei mir haben. Auch wenn du nicht perfekt bist. Auch wenn du es nicht gebacken bekommen hast zum 100.000. Mal. Du darfst vor mich treten. Gott will mich senden. Er will mich berufen. Er hat mich schon berufen. Er hat eine Aufgabe für mich. Und dann wieder eine neue und eine neue. Obwohl ich nicht perfekt bin. Ja, ich bin ein Sünder, ich bin unvollkommen, das kann ich bekennen. Ich kann vieles nicht, ich fühle mich vielen nicht gewachsen und auch manche Aufgaben, die Gott mir geben will, denke ich so, wie Gott? Aber Gott will mich senden. Er will mich reinigen und heiligen und trotz meiner Beschränkungen gebrauchen für seinen guten Plan. Ich darf sein Mitarbeiter sein. Ich muss nicht alles können. Ich muss nicht fertig sein im Geistlichen oder Körperlichen oder Seelischen oder was auch immer. Ich darf kommen, wie ich bin. Alles, was ich tun muss, ist, mich von Gott berühren zu lassen und meine Arme zu heben und sagen, ja, hier bin ich, ja, sende mich. Ja, wenn du mich gebrauchen kannst, ich bin bereit, Gott, ich möchte gern gehen. Und das Dritte, was ich lernen möchte, ist, manchmal gibt Gott mir Aufgaben, nicht immer, aber manchmal, so ähnlich wie bei Jesaja, Aufgaben, die nicht so cool sind, die sich nicht so wunderbar direkt anfühlen am Anfang, die keine Honigschlecken sind. Manchmal stoße ich auf taube Ohren, stehe auf verlorenem Posten scheinbar mit Gott allein, aber das sollte hoffentlich reichen, mit Gott da zu stehen. Manchmal gibt es Unverständnis. Manchmal habe ich so eine Jona-Aufgabe, wobei bei Jona hat es ja geklappt, die haben sich ja bekehrt. Ja. Dann habe ich so eine Jesaja-Aufgabe, ist besser, wo ich dem Volk sage, hey, so ist es, und die sagen, nö, ist mir egal. Aber es muss ihnen gesagt werden, damit ein paar hören können. Manchmal macht es keinen Spaß, was Gott mir aufträgt. Manchmal scheint es keinen Erfolg zu haben, zumindest am Anfang, oder ich laufe wie so eine gegen eine Wand. Weil Gott, Und das ist was Tolles, finde ich, sogar die hoffnungslosen Fälle nicht aufgeben möchte. Sogar denen nochmal nachgehen will. Sogar diese Welt, die so verdorben und kaputt ist und gegen die Wand fährt so oft, nicht aufgeben will. Sogar mich nicht aufgeben will, obwohl ich so blöd bin manchmal und so uneinsichtig und stur wie David oder wie Nabal. Was hilft mir dann durchzuhalten? Was hilft mir dann nicht aufzugeben, nicht hinzuschmeißen? Mir hilft dann, mich daran zu erinnern, was ich am Anfang gesehen habe, die Herrlichkeit Gottes. Wenn ich vor der Wand stehe und nicht weiterkomme, wenn ich in leere Gesichter gucke, nicht eure, ja, und die mich so wie angucken, wie, was willst du von uns? Ja? Wenn ich dann auf Gott gucke und den Tempel sehe mit dem Gewandsaum und die Engel, die alle, wow, Gott ist heilig und der Rauch überall, dann denke ich so, okay, was sind die paar Gesichter hier? Wen interessiert's? Also, come on, ja, ich hab Gott. Was soll ich denn? Also, ich mach weiter, egal, ihr könnt machen, was ihr wollt, ich mach weiter. Gott hat mich doch beauftragt. Was soll mich da abhalten davon? Mich daran zu erinnern, wie herrlich mein Gott ist, das gibt mir Kraft, auch wenn es manchmal so zäh oder schwierig erscheint. Mich daran zu erinnern, wem ich eigentlich diene und wer eigentlich hinter mir steht, das gibt mir Kraft. Wer mir Gnade schenkt und mich neu macht, das gibt mir Kraft. Und auch bei Jesaja bleibt es ja nicht dabei, dass er gegen die Wand läuft oder das Volk nicht hört. Wenn du das Buch weiterlest, dort sind einige der schönsten Verheißungen der Bibel drin, die er den Leuten sagen darf. Und dort ist das ganze Evangelium von Jesus schon vorbereitet, steht schon drin. Und das ist so wunderschön. Das darf er verkündigen. Das darf er weitergeben. Aber was hat das alles mit der Gebetswoche zu tun? Frage ich mich jetzt vielleicht gerade. Ich glaube, dass unser Gott, dieser mächtige Gott, mit diesem riesigen Gewand und so, und dem Rauch und den Engeln, die alle so ein bisschen verrückt gehen, wenn sie ihn sehen, dass dieser Gott uns beruft zu beten. Ich glaube, dass das Beten ein Auftrag ist, den Gott uns geben will, wo er fragt, wen soll ich senden? Wer tritt in diesen Riss in dieser Welt und setzt sich dafür ein, dass mein Wille geschehen kann? Wer tritt in diesen Riss von kaputten Familien und betet für sie? Wer tritt in den Riss von den Ländern, die gegeneinander Krieg führen? Wer bittet dafür, dass ich eingreife, dass ich wirke, dass ich was verändern kann? Wer lässt sich senden ins Gebet? Und ich wünsche mir, dass wir die Hände hochreißen und sagen, hier bin ich, Herr, sende mich. Wenn du willst, dass wir beten, Herr, dann will ich beten. Sag mir einfach, was ich tun soll. Sag mir, was ich beten soll. Ich glaube, Gott beruft uns zum Beten. Er sucht nach Betern, Beter, die auch über das Persönliche und das Gemeindeinterne hinaus beten, die bereit sind, in den Riss zu treten und zu sagen, ja, Gott, dein Wille soll geschehen. Ja, Gott, sag mir, was ich beten soll. Für wen, für was, für welche Nation und für welche Geschehnisse in dieser Welt wir beten sollen. Wir wollen es tun. Vielleicht erinnert euch an die letzte Woche, an die Predigt, wo ihr so überlegen solltet, worauf können wir uns einigen, wofür wir beten können. Hattet ihr da auch eine Idee, was unsere Stadt betrifft oder unser Land oder diesen Kontinent, diese Welt? Ich glaube, Gott, dieser herrliche Gott, der größer ist als alle Naturgewalten und mächtiger und herrlicher als alles, was wir kennen und uns vorstellen können, der fragt, wen kann ich senden ins Gebet? Und ich wünsche mir, dass wir gemeinsam den Arm heben und sagen, hier bin ich Gott, sende mich. Und wenn wir das tun und wenn wir beten, nicht nur in der Gebetswoche, sondern jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr, vielleicht in einem der Gebetskreise, die wir vorhin gesehen oder gehört haben, die es gibt, oder in einem neuen Kreis, dann lasst uns das in dem Bewusstsein tun, lasst uns in dem Bewusstsein beten, was für einen Gott wir haben. Lasst uns nicht so vor die Wand treten und sagen, ja, schwierig heute alles, Amen, sondern lasst uns mit dem Bewusstsein beten, dass da dieser Gott ist, der einfach überwältigend ist, der einfach Wände nicht mal wahrnimmt, wenn er durchgeht oder sie einfach vernichtet und verpuffen lässt. Ja? Wir haben so einen herrlichen Gott, was wir gar nicht begreifen können, aber wenn dieser Gott sagt, betet, dann können wir mit diesem Bewusstsein beten und sagen, okay Gott, Wir wollen, dass du wirkst. Wir wollen nicht aufgeben, wenn es schwierig ist. Wir wollen nicht aufgeben, wenn es zäh ist, wenn nicht etwas passiert. Wir wollen weiterbeten, weil es sich lohnt, weil da ein Gott dahinter steht, der so viel größer ist als alles, was wir kennen. Was für eine Ehre ist es, so einem heiligen Gott und herrlichen Gott folgen zu dürfen. Was für eine Gnade ist es, dass er uns vor sich bestehen lässt und uns reinigt und nicht vernichtet, sondern uns beruft, weil er unsere Hilfe haben möchte, weil er uns gebrauchen möchte, obwohl er uns nicht brauchen würde, aber er möchte es. Und was für ein Trost ist seine Liebe und Gnade und Herrlichkeit auch dann, wenn es manchmal schwerfällt, ihm zu folgen und es so erfolglos scheint manchmal. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Amen.